Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Euro-Länder verstärken ihren Druck auf das hochverschuldete Griechenland. Ohne ein neues Sparpaket gibt es auch kein neues Geld für Athen. Darauf haben sich die Euro-Finanzminister in Luxemburg verständigt. Damit gab die Runde kein grünes Licht für eine nächste Tranche der Notkredite. Auch über ein zweites Rettungspaket für Griechenland gibt es noch keine Einigung. Beschlossene Sache aller EU-Finanzminister ist indes ein zukünftiger Krisenfonds für marode Euro-Staaten.
Ob das wohl gut geht? Jean-Claude Juncker war anzusehen, dass die Lage kritisch ist. Vielleicht so kritisch wie nie zuvor in der Geschichte des Euro. Und das an einem Tag, an dem der Chef der Eurozone eigentlich Beruhigendes verkünden wollte. Ein neuer, dauerhafter Krisenfonds wird geschaffen, 500 Milliarden Euro schwer ab 2013. Dieser Fonds wird aktiviert, wenn es unvermeidlich ist, um die Stabilität der Eurozone insgesamt zu schützen. Doch ein großer Geldtopf allein rettet den Euro wohl nicht. Juncker und seine Kollegen sehen das gerade am Beispiel Griechenland. Für Athen liegen nämlich schon jetzt viele Milliarden bereit. Und doch stritt man bis heute Nacht um 2 Uhr, ob das Land die nächsten 12 davon bekommen kann. Die Antwort lautete erstmal nein, weil Athen bisher nicht so spart wie versprochen. Ich denke, es ist jetzt im griechischen Interesse, für das Sparpaket zu stimmen, um so den eigenen Bankrott zu vermeiden. Von eigenen Interessen sprach heute auch der deutsche Finanzminister, von denen der Banken und Versicherungen. Ein stabiles Griechenland sei nämlich auch gut für sie. Deshalb sollten sie sich an künftigen Hilfen beteiligen.
Wir haben alle ein Interesse daran, dass der Euro stabil bleibt, dass es nicht zu einer neuen Beunruhigung der Finanzmärkte kommt.
Sie haben das ganz besonders. Die Vertreter der Europäischen Zentralbank setzen durch, dass man den Finanzmarkt nicht zu hart anfasst. Es wird keinerlei Zwang geben, in welcher Form auch immer. Ein ereignisreicher Tag für Europa mit vielen Sorgenfalten, aber auch einer, an dem man nicht recht sagen kann, ob das Glas nun eher halb voll ist oder halb leer. Die Nervosität war hier in Luxemburg aller Orten spürbar. Eine wackelige Regierung in Athen, ein internationaler Währungsfonds, der nicht mehr recht an Griechenland glaubt. Dazu das mächtige Deutschland, das statt einer verlässlichen Gläubigerbeteiligung wieder nur eine freiwillige bekommt. Keine leichte Lage. Und das 3 Wochen, bevor Griechenland das Geld ausgehen könnte.
Nach dem Beschluss der Euro-Finanzminister sollen sich private Gläubiger an einem möglichen zweiten Hilfspaket für Griechenland beteiligen. Allerdings nur freiwillig und nicht verbindlich, wie es die Bundesregierung zunächst wollte. Doch wie etwa Banken und Versicherungen mit ins Boot geholt werden können, das ist noch völlig offen.
Griechenland braucht Geld. Staatsanleihen waren bisher ein üblicher Weg der Finanzierung. Nur, was ist eine Staatsanleihe? Mit Staatsanleihen können sich Staaten von privaten Gläubigern Geld leihen. Solche Papiere haben festgelegte Laufzeiten und feste Zinssätze. Gläubiger erhalten nach Ablauf der Laufzeit ihr geliehenes Geld zurück, zuzüglich der Zinsen, die jährlich ausbezahlt werden. Bisher galten Staatsanleihen als sicher. Wer sind die privaten Gläubiger? Banken, Versicherungen und Pensionskassen haben Staatsanleihen im Bestand, etwa als Teil ihrer Rentenfonds. Wer also in Deutschland eine Lebensversicherung oder auch Anteile an Rentenfonds hat, kann indirekt griechische Staatsanleihen besitzen. Je nachdem, wie hoch der Anteil griechischer Anleihen an den Rentenfonds etwa ist, steigt damit auch das Risiko der privaten Gläubiger, im Falle einer Pleite Griechenlands Geld zu verlieren. Um diese Pleite zu verhindern, sollen sich private Gläubiger nun freiwillig an einer Rettung Griechenlands beteiligen. Nur, welche Anreize gibt es für eine freiwillige Beteiligung? Wer künftig in griechische Staatsanleihen investiert, könnte etwa staatliche Garantien fordern. Andere Anreize wären eine höhere Rendite oder auch eine vorrangige Auszahlung im Pleitefall. Sollten die privaten Gläubiger gezwungen werden, sich zu beteiligen, fürchten sie ohne weitere Absicherung nicht nur ihr Geld zu verlieren, sondern auch das Vertrauen ihrer Kunden.
Mit der Griechenland-Krise befasst sich heute Abend auch das Magazin Report München, und zwar in einer Extra-Ausgabe aus Athen, Sendebeginn 21.45 Uhr. Weitere Informationen gibt's wie immer auf unserer Internetseite tagesschau.de. In Syrien hat Präsident Assad erneut versucht, die Protestbewegung in die Nähe von Kriminellen zu rücken. In einer Rede machte er Saboteure für die Unruhen verantwortlich. Die Proteste bezeichnete er als Komplott. Die Regierung Assad geht seit Monaten mit äußerster Gewalt gegen Demonstranten vor. Mehr als 1.300 Menschen sollen getötet worden sein.
Kaum hatte Syriens Staatschef Assad seine Rede beendet, gingen die Menschen auf die Straße. In Demonstrationen wie hier in Latakia machten sie ihrer Enttäuschung Luft. Gott ist groß, riefen sie. Auch Forderungen nach dem Rücktritt Assads wurden wieder laut. Assad hat die Syrer heute Morgen auf ganzer Linie enttäuscht. Keine konkreten Zusagen, nur wolkige Versprechen. In einem allerdings war er sehr real. Die Demonstrationen seien das Werk ausländischer Mächte, verkündete er. Eine Verschwörung gegen ihn und gegen Syrien. Saboteure seien es, die auf die Straße gehen, nicht unzufriedene Bürger. Diese Chaoten müssten ausgerottet werden wie Ungeziefer. Ein Syrer, der unerkannt bleiben will, hämmert zum Zeichen der Verachtung mit seinem Schuh auf seinen Bildschirm. Auch in der Rebellenhochburg Deraa gingen offensichtlich die Menschen wieder auf die Straße. Keine Heuchelei, wir fordern den Rücktritt, steht auf diesem Plakat. Assads Wunsch nach einem nationalen Dialog wird also ungehört bleiben. Eine neue Verfassung und Kampf gegen Korruption, das versprach er in seiner Rede, doch nur als vage Zusage. Und das reicht schon lange nicht mehr. Syrer müssen vor ihm in die Türkei fliehen. Für die meisten steht daher fest, dieses Regime ist nicht reformierbar.
Die NATO hat ihre Luftangriffe auf Ziele in Libyen fortgesetzt. Flugzeuge der Allianz hätten ein militärisches Kommandozentrum bei Surman beschossen, teilte die NATO mit. Unklar ist, ob es erneut zivile Opfer gibt. Zuvor hatte die NATO eingeräumt, am Wochenende versehentlich ein Wohnhaus in Tripolis bombardiert zu haben. Nach libyschen Angaben sind dabei mindestens 3 Menschen getötet worden. In Tunesien, wo der sogenannte arabische Frühling begonnen hat, wird die Herrschaft des gestürzten Präsidenten Ben Ali jetzt juristisch aufgearbeitet. In einem ersten Verfahren geht es unter anderem um Vermögensdelikte. Ben Ali soll sich im großen Stil auf Kosten des Landes bereichert haben. Er ist nach Saudi-Arabien geflüchtet.
Wanted, gesucht, aber vorläufig nicht zu fassen. Ein Steckbrief als Symbol für den unerfüllten Wunsch vieler Tunesier. Und der Stuhl für den angeklagten Ex-Diktator Ben Ali, der einzige freie Platz im Gerichtssaal. Hunderte wollten miterleben, wie dem früheren Präsidenten der erste Prozess gemacht wird. Auch wenn es dabei zunächst eher um Nebensächlichkeiten ging, um Anklagepunkte wie Bereicherung, Drogen und Waffenbesitz. Aus seinem Exil hatte Ben Ali vorab mitgeteilt, dies alles sei haltlos. 23 Jahre lang herrschte Ben Ali. Er und seine Familie sollen den Staat um Milliarden Euro betrogen haben. Oppositionelle wurden verfolgt, gefoltert und ermordet. Diese Vorwürfe spielten bisher noch keine Rolle. Sicham Bensedrin, eine der mutigsten Kämpferinnen für die Menschenrechte in Tunesien, spricht für viele Regimegegner, wenn sie den Prozess kritisiert. Was uns wirklich beschäftigt, das sind Ben Alis Verbrechen gegen das tunesische Volk. Er müsste wegen Hochverrats angeklagt werden für die Dinge, die er getan hat, seit er an die Macht kam. Echte Hoffnung, Ben Ali vor Gericht zu sehen, haben wenige. So kann man diesen Prozess vor allem als PR-Aktion der Übergangsregierung ansehen. Sie will zeigen, dass sich etwas bewegt im Land. Denn daran haben viele Tunesier zunehmend Zweifel. Vor allem, weil nach der Revolution die Wirtschaft lahmt. Eine schwere Hypothek für die erhoffte Demokratie.
Weltweit sind immer mehr Menschen auf der Flucht vor Krieg, Konflikten und Katastrophen. Fast 44 Millionen waren es im vergangenen Jahr. Das geht aus dem neuen Bericht des UN-Flüchtlingshilfswerks hervor. Darin wird auch beklagt, dass die Vorbehalte gegen Flüchtlinge in den Industrieländern zunehmen und das, obwohl die meisten Zuflucht in armen Ländern fänden.
Flüchtlingstsunami oder Asyltourismus. Europäische Politiker haben viele Begriffe, um diesen Menschen aus Nordafrika zu signalisieren, Flüchtlinge sind in Europa nicht unbedingt willkommen. Gestern reiste Hollywood-Star Angelina Jolie als Botschafterin des UN-Flüchtlingshilfswerks nach Lampedusa. Ein klein bisschen Publicity für ein großes Problem. Dabei kommt die überwiegende Mehrzahl der Flüchtlinge weltweit gar nicht bis an Europas Grenzen. Ich appelliere an alle Länder, vor allem an die Länder Europas, ihre Grenzen offen zu halten, so der UN-Flüchtlingskommissar, damit all jene, die Schutz brauchen, auch Zugang haben. Die meisten Flüchtlinge suchen Zuflucht nahe ihrer Heimat. Tausende flohen vor den Unruhen an der Elfenbeinküste ins benachbarte Liberia. 80% der Flüchtlinge weltweit finden, wie sie, Schutz in armen Ländern. Nur ein Bruchteil macht sich auf den Weg in den reichen Westen. Und dann gibt es da noch sehr viele Menschen, die in ihrem eigenen Land auf der Flucht sind, meint der IKEK-Experte, zum Beispiel im Westen der Elfenbeinküste. Da verstecken sich viele irgendwo im Busch und haben noch überhaupt keine Hilfe bekommen. Manche müssen sogar zweimal alles aufgeben. Tausende Afrikaner flohen vor Krieg und Gewalt in ihrer Heimat nach Libyen. Dann begannen auch dort die Kämpfe. Jetzt sitzen sie im Lager fest und hoffen, dass irgendein Land dieser Erde sie aufnimmt.
In Bonn ist heute an den historischen Umzugsbeschluss von vor 20 Jahren erinnert worden. Am 20. Juni 1991 entschieden die Bundestagsabgeordneten, Parlament und Regierung, vom Rhein an die Spree zu verlegen. Damit war Berlin nicht nur Hauptstadt, sondern wurde auch Regierungssitz des wiedervereinten Deutschlands, auch wenn noch immer 6 Ministerien ihren Sitz in Bonn haben.
Die Stadt Bonn am 20. Jahrestag des Hauptstadtbeschlusses. Der lange Eugen, das ehemalige Abgeordnetenhaus, hat längst neue internationale Bewohner gefunden. Dank der Vereinten Nationen und anderer neuer Behörden hat Bonn heute 2000 Arbeitsplätze mehr als vor dem Umzug. Bonn oder Berlin, 12 Stunden wurde damals erbittert gestritten. Einer der emotionalsten Vertreter für Bonn war Norbert Blüm.
Mit Bonn verbindet sich die friedlichste und freiheitlichste Epoche unserer Geschichte. Sie soll nie zu Ende gehen. Bonn hat nicht seine Schuldigkeit getan und kann gehen.
Als entscheidend für das knappe Votum gilt die eindringliche Pro-Berlin-Rede von Wolfgang Schäuble.
Das Symbol für Einheit und Freiheit, für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, für das ganze Deutschland war immer Berlin, wie keine andere Stadt.
Mit einer Mehrheit von 18 Stimmen fiel die Entscheidung für Berlin. Mit dem später verabschiedeten Bonn-Berlin-Gesetz wird aber festgeschrieben, dass die Mehrzahl der Regierungsmitarbeiter in Bonn bleibt. 2 politische Zentren entstehen, 500 Kilometer voneinander entfernt. Die Doppelstruktur führt jährlich zu 66.000 Flügen zwischen Rhein und Spree und immer wieder zu Diskussionen über einen Komplettumzug.
Die Zahl der EHEC-Neuerkrankungen geht weiter zurück. Das teilte das Robert-Koch-Institut in Berlin mit. Seit Ausbruch der Epidemie Anfang Mai seien in Deutschland 39 Menschen an den Folgen von EHEC oder an der schweren Verlaufsform HUS gestorben. Insgesamt habe es bislang 3.494 Fälle gegeben.
Frankreichs Staatspräsident Sarkozy hat in Le Bourget bei Paris die 49. internationale Luftfahrtmesse eröffnet. Etwa 2100 Aussteller sind auf der weltweit größten Luftfahrtschau vertreten. Die Organisatoren erwarten, dass sich der Wirtschaftsaufschwung auch in der Luftfahrtbranche niederschlagen wird. Die Flugzeugbauer Airbus und Boeing konnten sich bereits zu Beginn der Messe Großaufträge in Milliardenhöhe sichern.
Für das Internet gibt es künftig neue Adressendungen. Das kündigte die internationale Internetverwaltung ICANN an. Der Grund, die bisherigen Adressen reichen kaum noch aus für die vielen Organisationen, Unternehmen und Privatpersonen, die sich online präsentieren wollen. Vom kommenden Jahr an können neben den bekannten Abkürzungen wie .de auch Städte oder Firmennamen genutzt werden.
Auch ein Reißverschluss muss gefunden werden und da hatte Jan Schwarzenberger bislang ein Problem. Er verkauft Reißverschlüsse im Internet und die besten Adressen dafür sind schon weg. Deswegen hat der Hamburger jetzt zugeschlagen, sich eine neue Adresse reserviert, reißverschluss.shop.
Einer der wichtigsten Punkte ist für uns natürlich, dass wir suchmaschinentechnisch das optimieren müssen. Das heißt, die Domain ist heutzutage wichtiger als vieles andere.
Doch über Adressen entscheidet die ICANN, eine Art Internetregierung. Die Endungen sind beschränkt. Da gibt es Länderkennung, DE für Deutschland oder FR für Frankreich und weitere Kürzel wie com oder net. Einfache Adressen, die Sinn machen, gibt es kaum noch. Nun aber gibt es hunderte neue Möglichkeiten für Schuhläden oder einfach für die, die wissen wollen, was im Kino läuft. Vor allem Unternehmer freuen sich darüber.
Wenn Sie sich zum Beispiel vorstellen, es gäbe eine Domain.köln, dann könnten Sie zum Beispiel durch Restaurants.köln auf alle Restaurants zurückgreifen, die hier in der Region sind. Das heißt also, es gibt regionale Möglichkeiten, Marketing zu verstärken.
Ab dem kommenden Jahr können sich Firmen, Städte, Organisationen um eine eigene Endung bewerben. Dafür müssen sie dann etwa 130.000 Euro bezahlen. Private Nutzer werden sich viele neue Adressen merken müssen. Ob sie dann wirklich schneller finden, was sie suchen, weiß noch keiner.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 21. Juni.
Morgen fließt feuchtwarme Mittelmeerluft nach Deutschland, in der sich vor allem am Mittwoch kräftige Schauer und Gewitter entwickeln. Am Donnerstag erreicht uns dann wieder kühlere Atlantikluft. Heute Nacht zieht der Regen ostwärts ab, im Westen taucht aber schon wieder neuer Regen auf, der sich bis zum Morgen bis in die Mitte ausbreitet. Am Tag zieht dann auch dieser Regen Richtung Osten. Nördlich und südlich des Regengebietes gibt es Schauer oder Gewitter, wobei es im Süden noch am freundlichsten bleibt. Von Schauer- und Gewitterböen abgesehen weht der Wind mäßig, mitunter auch frisch aus West bis Südwest. An der Saar heute Nacht milde 16, an der Elbe teilweise nur 8 Grad. Am Hochrhein morgen schwülwarme 30, an der Nordsee frische 18 Grad. Am Mittwoch wechselhaft und vor allem am Nachmittag zum Teil kräftige Schauer und Gewitter, die besonders im Osten und Süden auch unwetterartig sein können. Am Donnerstag wieder kühler, im Süden und Südosten länger andauernder untergiebiger Regen. Auch am Freitag wechselhaft und kühl.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Karin Mioska. Darin Euro am Abgrund, die Tagesthemen auf Europatour sowie Rivalen der Lüfte, der Kampf zwischen Boeing und Airbus.